This is Marked Inside from Inside the Market.
Marked Inside? Nee. Marked Inside? Nee. Marked Inside? Nee, das klingt einfach nicht. Robert, sag mal Marked Inside.
Marked Inside?
Nee. Hildegard, sag mal Marked Inside.
Marked Inside from Inside the Market.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Podcasts von Marked Inside. Wir sind, und ich denke, ich übertreibe da nicht, immer noch überwältigt von dem enormen Zuspruch, den wir von euch nach unserer ersten Ausgabe bekommen haben. Und wieder bei uns im Studio ist mein genialer Co-Chefredakteur von Marked Inside. Hallo Keim!
Ja, hallo Robert und ein herzliches Hallo an unsere Hörerschaft. Wirklich vielen Dank für dieses super Feedback. Wir haben uns sehr gefreut und sind immer noch ziemlich geplättet von den vielen positiven Meldungen, die wir erhalten haben. Es waren ja eigentlich fast gar keine negativen Stimmen. Hier und da gab es einige Kritik, die wir auch dann versucht haben umzusetzen. Aber diese starken positiven Feedbacks haben doch irgendwie alle Erwartungen übertroffen.
Das sehe ich genauso. Das hatte so keiner von uns beiden erwartet und vor allem, da die erste Ausgabe ja eher ein Testdummy war, der auch nicht von vornherein zur Veröffentlichung gedacht war. Naja, wir haben uns die vielen positiven Rückmeldungen und auch die sehr hilfreichen Verbesserungsvorschläge als Ansporn genommen, diese Ausgabe des Podcasts noch besser zu machen und haben dazu ein paar Veränderungen vorgenommen. Welches waren die wichtigsten Veränderungen, KM?
Zuerst einmal, das habt ihr wahrscheinlich alle schon gehört, haben wir das Intro entsprechend gekürzt. Das war mit knapp 48 Sekunden relativ lang, das haben wir mal gut 20 Sekunden kürzer gemacht. Wir haben versucht, die Audioqualität zu erhöhen und ich hoffe, das hat dann im Endeffekt geklappt. Die Musik haben wir etwas zurückgenommen, da das häufig geäußerte Kritikpunkt war, dass die Musik etwas zu aufdringlich war, haben wir die nochmal ein paar Dezibel runtergedreht. Hinten raus haben wir als letzten Punkt jetzt nicht mehr nur Ökos letzte Worte, sondern auch noch hinten die Internetadresse von unserem professionellen Deep Male Voice Sprecher. Und ansonsten haben wir einfach versucht, inhaltlich nochmal eine Schippe draufzulegen. Wir haben jetzt zwei relativ gut vorbereitete Themen, die wir beide noch vorstellen werden und auch deutlich mehr News eingebracht. Deswegen dürfte dieser Podcast letztendlich etwas länger werden.
Ja, es wird der Wahnsinn, würde ich sagen.
Das hoffen wir doch.
Ein weiterer Unterschied zur ersten Ausgabe des Podcasts ist, dass wir diesmal das Depot einer AG besprechen werden. Die Casino Group ist ein wahres Urgestein am Markt. Seit Mai 2012 am Markt vertreten, hat es die AG zu einer beachtlichen Größe von 60 Millionen Euro gebracht und ist seit ewigen Zeiten festes Mitglied im soliden Aktienindex SAX.
Uns zugeschaltet ist Guy, der Vorstandsvorsitzende der Casino Group. Ein herzliches Willkommen nach Berlin.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass ich da sein darf.
Namens Guy.
Hi. Du kamst vor ein paar Wochen mit der Bitte zu mir, dass ich mir mal dein Depot anschaue. Was genau ist denn da dein Problem? Wo würdest du denn da Verbesserungspotenzial sehen? Und wie kann ich dir helfen?
Ja, das Problem ist einfach, dass ich, wie gesagt, jetzt knapp anderthalb Jahre spiele und habe eine recht solide AG aufgebaut, habe aber mit meinem Wachstum auf Platz 207 bin ich natürlich oder kann ich nicht ganz so zufrieden sein. Die Anleger bei mir wissen, dass ich sehr solide und sehr standfest bin, in Zertifikaten gar nichts investiere. Denke einfach mal, dass da noch Potenzial vorhanden ist. Ich habe das Problem, dass ich unheimlich viel Bargeld noch liegen habe. Dazu auch gleich, wie ist das Verhältnis von Bargeld, Aktien zu Anleihen? Wie sollte man das am sichersten und am besten splitten, ohne, das ist das Wichtigste für mich, ohne ein großes Verlustrisiko einfach einzugehen?
Also was, wenn man dein Depot anschaut, gleich einem entgegenspringt, ist, dass du einen sehr hohen Anteil in Anleihen und Bargeld hast. Die machen ja knapp über 50% von deiner AG aus. Der Aktienanteil ist mit 40,8% ja relativ gering. Ich würde dir als wichtigster Punkt vorschlagen, dass du das Bargeld mal von 11 Millionen vielleicht auf 3, 4, 5 Millionen reduzierst, was dann deutlich besser zu deiner AG-Größe passt. Und bei den Anleihen musst du mal schauen, dass du die täglichen Zinsen so legst, dass du über den Zinsraten von deiner AG bist. Also das heißt, bei 5,38% bist du ja bei so knapp 0,17% am Tag, dass du da, wenn du Anleihen kaufst, immer versuchst drüber zu sein, damit die Anleihen ja dein Durchschnittswachstum eher noch hochziehen.
Das Problem ist einfach, ich versuche natürlich viele Aktien zu kaufen von Firmen, die ich möglichst unter FP bekomme. Das heißt, ich habe natürlich, klar, sehr viel Bargeld rumliegen, ja, die aber, ich sag mal, zu 80% so in dem Bereich ist es mal mehr, mal weniger, in Kaufsordern natürlich drin stecken. Man versucht, oder ich versuche zumindest, das ein oder andere Schnäppchen hier zu bekommen, was natürlich unheimlich schwer ist. Manchmal dauert es halt Tage. Ich denke einfach, das macht den großen Teil des Bargeldbestands einfach auch aus. Aber ich sehe natürlich klar, oder ich sehe es ein, dass Tod oder Geld, was rumliegt, Bargeld rumliegt, kann natürlich kein Wachstum generieren.
Das Depot von dir, das gefällt uns eigentlich sehr gut. Das haben wir uns im Vorfeld ja auch schon angeschaut. Das ist ja sehr gestreut. Das sieht eigentlich so ein bisschen ähnlich aus wie das von der Taurus AG.
Bitte keine Vergleiche ziehen.
Nee, das ist richtig. Also es ist in der Tat also sehr breit aufgestellt. Finde ich auch sehr lobenswert oder sehr gut. Und erfüllt ja eigentlich auch seinen Zweck, denke ich mal grundsätzlich. Das Problem ist ja einfach nur die Höhe der Wachstumsrate, die noch ein bisschen zu niedrig ist. Und da sehe ich halt, genauso wie KM schon sagte, klar, der Anleiheanteil und der Bargeldanteil sind einfach zu groß, vor allem insgesamt. Das heißt, es muss mehr in Aktien investiert werden. Und was ich auch sagen würde, ist, dass das Depot vielleicht etwas zu ausgewogen ist. Also das klingt jetzt vielleicht erstmal paradox, aber es ist halt so, dass du die größten Posten sehr, sehr gleich verteilt hast. Also du hast die vier größten Investments bei dir sind alle ungefähr so bei 10-12% verteilt und die Unterschiede zwischen den einzelnen Posten sind einfach viel zu gering. Das heißt, je größer eine AG wird, bist ja jetzt bei 60 Millionen angekommen, desto eher würde ich sagen, dass man da Schwerpunkte setzen sollte in seinen Investments. Also man sollte die Unterschiede innerhalb des Depots schon etwas deutlicher setzen, ohne natürlich diese breite Streuung aufzugeben, um einfach mehr Hebelwirkung zu haben bei den einzelnen Investments. Und nur über die Hebelwirkung wirst du auch eigentlich das hohe nominelle Wachstum einigermaßen hinkriegen, das du brauchst, wenn du halt immer größer wirst und die Prozentzahlen nicht in den Keller gehen sollen.
Das bedeutet ja aber nichts anderes, als dass ich gleichzeitig auch mehr Risiko eingehen muss. Wie gesagt, ihr habt das gerade gesagt, mein Depot, der größte Posten ist mit 13,6% MLM. Ich habe keinen größeren, sind noch vier mit 12,6, 12,3 und so weiter. Ich habe versucht, die großen halt alle so zwischen 10-15% versuche ich sie halt zu halten. Ich versuche momentan Gewinnmitnahmen zu realisieren, sprich also auch Gelder zu generieren. Das Problem, was ich aber sehe, ist, wenn ich mich jetzt speziell auf ein oder zwei AGs stürze, um mich punktuell, wie gesagt, um meine punktuelle Anleihe nach oder punktuelle Aktie nach oben zu bringen, verschärft sich natürlich auch das Risiko. Ich denke mal, der Markt ist momentan sehr, sehr schwer zu lesen. Es gibt wenige AGs, die wirklich solide und profitabel einfach arbeiten. Und da ist dann einfach das Risiko, was abzuwägen ist. Macht es denn überhaupt Sinn, ein größeres Risiko zu fahren?
Also du kannst natürlich schauen, dass du bei den größeren einfach die AGs rauspickst, die du für sehr geringes Aufgeld auf den FP bekommen kannst. Also so grobe Richtwert sind so vielleicht so 2-7%. Da bist du in einem relativ günstigen Bereich. Da kannst du erstmal dein Bargeld abbauen und ohne dass du jetzt deine Streuung aufgeben musst. Und kannst, wenn du dann auf einem normalen Niveau von deinem Bargeld bist, kannst du mit diesen großen AGs halt sehr gut daytraden. Und die Gewinne, die du da mitnimmst, die kannst du dann ja eher in eher mittlere und kleine AGs umschichten, die dann stärker wachsen als du selbst und damit auch dein Wachstum erhöhen.
Ich denke, es ist auch eine Sache, dass bei den großen AGs ist es halt einfach so, es gibt keine, also es ist ähnlich wie eine Siemens-Aktie oder wie eine Aktie von einem Großunternehmen jetzt am echten Börsenmarkt. Diese AGs wird es sehr wahrscheinlich auch in der Zukunft noch geben und sie werden auch gewachsen sein in dieser Zeit. Deswegen ist es eigentlich nur eine Sache, kaufst du total überbewertet oder kaufst du nur ein bisschen überbewertet? Und bei den Summen, die du investieren musst, um deinen Bargeldbestand abzubauen, wirst du kaum unter FP einkaufen können. Das heißt, du musst wirklich, wie KM schon sagte, so einen Korridor haben, wo du relativ günstig über FP bist. Aber wenn du mehrere Millionen in eine Aktie investierst, wirst du kaum unter FP irgendwas kriegen, auch nicht nah am FP. Es sei denn, es ist jetzt wirklich eine AG, die gerade eine extreme Wachstumsschwäche hat und wo die Anleger dann in Scharen davonlaufen. Aber das muss jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für einen Depotaufbau sein. Aber wie man so schön sagt, nimm einfach den Hund mit den wenigsten Flöhen.
Ja, genau.
Wenn du wirklich die Wahl zwischen mehreren großen AGs hast, die alle auch relativ ähnlich aussehen. Ich meine, die sind ja auch untereinander stark verflochten, deswegen sind auch die FP-Wachstumsraten jetzt nicht so exorbitant unterschiedlich. Aber schau es dir einfach an. Also es gibt durchaus Unterschiede unter den Großen, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Aber es gibt ja, wirklich Unterschiede einfach, ohne es jetzt werten zu wollen. Und da würde ich einfach nochmal genauer hinschauen und da lohnt es sich dann teilweise auch, wie gesagt, so einen Schwerpunkt zu setzen im Zweifelsfall, weil bei dir ist ja nicht das Problem, dass du kein Daytrading hast oder dass du irgendwie Geld generieren müsstest, sondern du musst ja eher Geld loswerden im Moment, also Bargeld.
Ja, ich habe das Problem, dass ich hier ganz klar Geld loswerden muss. Man sieht hier aber auch bei den Top 10, denke ich einfach mal, wie du es eben schon angesprochen hast, die Top 10 sind so eng verflochtet, da hält jeder von jedem um die 10 bis 15, teilweise 20-22%. Daher
tut ja, obwohl, man sich im Endeffekt... Ja, das ist richtig, klar. Aber wenn du es nochmal genau anschaust, es gibt durchaus so Grenzen, also Barrieren, die nicht durchbrochen werden, sage ich mal. Es gibt AGs, die partout nicht Anteile von anderen AGs halten. Also ich meine jetzt nicht nur meine eigene, sondern auch andere Großunternehmen. Und das ist entweder teilweise durch Zufall, wo ich daran nicht glaube, aber wahrscheinlich ist das eine Strategie, die sich so unbewusst rausgebildet hat. Also wir haben uns nicht untereinander abgesprochen, die Großen, denke ich mal. Aber es ist eher so, dass diese Gedanken halt selber den großen AGs gekommen sind oder den Vorstandsvorsitzenden der großen AGs gekommen sind, nämlich, dass man halt nicht am besten überall stark involviert ist, sondern dass man halt klare Grenzen setzt und dann den anderen AGs überlässt, in diese AGs zu investieren, damit man halt nicht so ein hohes systemisches Risiko hat.
Ja, auf jeden Fall. Also liest man auch sehr häufig, dass jemand sagt, nein, den kaufe ich nicht mehr zu, der ist schon über x Prozent, mehr genau. Gehe ich da in meinem Depot nicht an Risiko ein.
Also sind im Grunde so eigene Barrieren, die sich die Großen schon gesetzt haben. Also man kann da durchaus schon durch Investments in die Großen, je nachdem welche Gruppe man nimmt, es gibt da zwei Lager und man kann einfach sich entscheiden für das eine oder für das andere oder für beide Lager, also beide AGs aus beiden Lagern der Großen einzukaufen. Und was jetzt letztendlich besser ist, hängt natürlich auch immer vom Markt ab. Also es gibt... Mal ist die Tendenz eher zum einen Lager, mal zum anderen. Mal ist es auch gut, wenn man wirklich alle im Depot hat, aber das halt auch nicht für lange Zeit. Also es kommt wirklich auf die Marktsituation an.
Ich habe es jetzt gerade nochmal hier durchschaut und das ist also wirklich beängstigend, dass im Prinzip wirklich die Top 10, also da muss ich euch ein bisschen widersprechen. Also doch, die liegen alle um die 10, wie gesagt, teilweise bis 18%, 20% halten die Top 10 ihre Aktien gegenseitig. Ja. Und das ist natürlich für den Wachstum, für alle AGs, unheimlich schwer, denn da überhaupt noch einen vernünftigen, einen guten Wachstum zu generieren.
Das Problem ist natürlich, ab einer gewissen AG-Größe, in die du jetzt ja auch so langsam reinwächst, bleibt dir allein wegen dem fehlenden Volumen nichts mehr anderes übrig, als die Großen zu kaufen. Weil investier mal deine 11 Millionen in einen Newcomer, geht gar nicht. Der ist ja nur eine Million groß. Deswegen, das funktioniert gar nicht. Da bleibt einem halt nichts anderes übrig. Was an deinem aktuellen Depot aber ganz ein positiver Nebeneffekt ist, den auch schon der Kapitalist bemerkt hat, ist, dass du halt eine sehr hohe erwartete Kapitalstabilität hast. Und wie du auch schon selbst gesagt hast, du stehst halt eher für solides, langsames Wachstum. Das kommt natürlich bei den Anlegern gut an. Aber die müssen natürlich dieses Wachstum auch mit der etwas niedrigeren Wachstum, diese Stabilität auch mit einem etwas niedrigeren Wachstum bezahlen. Deswegen unser Tipp, Bargeld erstmal abbauen, dann in günstige, wenn auch vielleicht große AGs investieren und da die Gewinne aus dem Daytrading mitnehmen und in besser wachsende AGs investieren. Ich glaube, so lässt sich das ganz gut zusammenfassen.
Ja, und das, was ihr am Anfang gesagt habt, das Verhältnis von Aktien zu Anleihen auf ein vernünftiges Niveau zu bringen, weil das einfach noch zu hoch ist mit 39,5%.
Solange du mit deinen Anleihen von dem Zins immer noch höher bist, als generell deine AG wächst, kannst du auch diese Anleihen weiterlaufen lassen. Das solltest du immer aber als Richtwert nehmen, die DFP-Entwicklung in 30 Tagen durch 30 bist du bei deinen 0,17% etwa. Wenn du da drüber liegst mit der Anleihe, läuft ja alles gut. Dann ist die Anleihe eigentlich stärker als deine AG. Deswegen, nur wenn du mit einer Aktie was Besseres machen kannst, dann lass die Anleihe sein und nimm die Aktie.
Um das in der Pokersprache zu sagen, es ist profitabel.
Ja.
Gut, da bedanke ich mich. Ich werde eure Tipps auf jeden Fall versuchen umzusetzen in den nächsten Tagen. Vielleicht hört man sich ja dann irgendwann mal wieder, um zu hören, ob es funktioniert hat oder nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall und war schön, bei euch zu sein.
Wir wünschen dir auch weiterhin gutes Wachstum und freut uns, dass du uns hier den ersten Gastbeitrag beschert hast.
Immer gern.
Vielen Dank.
Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nicht aufgezeichnet haben wir die Nachrichten.
Kapitalerhöhung geglückt. Die Hanse Trust Banks konnte neues Kapital am Markt gewinnen. Kritikern zum Trotz wurde die mit 260 Millionen Euro recht großvolumige Kapitalerhöhung vollständig vom Markt aufgenommen. Das Geld wurde noch am gleichen Tag reinvestiert. Die AG-Größe hat sich auf über 500 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Damit steigt die AG in die Top 10 der größten Unternehmen auf. Die neuen Wertpapiere fanden Anklang bei Altaktionären und Neuinvestoren. Mit über 50% bleibt jedoch weiterhin die Solid Profit AG der größte Anteilseigner.
TecSachs bleibt Spitze. Der TecSachs liegt seit einigen Wochen in der Spitzengruppe des Index Highscores und konnte sogar einige Tage am Stück den ersten Platz im Ranking behaupten. Grund hierfür könnte eine sich gut ergänzende Mischung aus alten und neuen AGs sein. Da sich der Index in erster Linie als Ausbildungsindex für neuere AGs begreift, ist traditionell der Anteil an jungen AGs sehr hoch. Dennoch sorgen die alten AGs ebenfalls für sehr gute Punktwerte. Der Erfolg gibt dem Index recht und zeigt, dass ein guter Index nicht nur aus neuen AGs bestehen muss.
AGSX bildet Plateau. Der Punktwert des Leitindexes, der die 10 wachstumsstärksten und die 10 größten AGs des Marktes umfasst, ist nach wie vor starken Schwankungen ausgesetzt. Diese lassen sich jedoch seit fast anderthalb Monaten nicht mehr einem lang- oder mittelfristigen Trend zuordnen. Vielmehr schwankt die Punktzahl um einen Wert von rund 23.500 Punkten. Börsenexperten machen hierfür einerseits die Schwankungen bei den am Markt registrierten Unternehmen verantwortlich, andererseits könnte auch die Anpassung des Anleihezinses auf ein niedrigeres Durchschnittsniveau die allgemeine FP-Entwicklung gehemmt haben. Trotz teils heftiger Punktausschläge werden Aufstieg und Fall des AGSX auch in den nächsten Wochen wohl schnell aufeinander folgen. Das allgemeine Marktumfeld bleibt damit weiterhin unbeständig.
Spektakulärer Börseneinstieg für Chelan Industries. Der Newcomer wurde vom Start weg stark gekauft und wird trotz eines Emissionskurses von 25 Euro schon für über 200 Euro gehandelt. Die Analysten sind sich uneinig. Vermutet wird, dass ein ehemaliger Vorstandsvorsitzender eine neue Unternehmung an die Börse brachte. Da die meisten Stücke an einen einzelnen Großinvestor gingen, ist das Papier derzeit nicht mehr kaufbar.
Kursstagnation bei MLM System AG. Nachdem das Unternehmen schon in der letzten Septemberbilanz ein unterdurchschnittliches FP-Wachstum ausweisen musste, reagiert nun der Aktienmarkt. Das Papier wird seit gut einer Woche mit Schlusskursen auf einem Niveau zwischen 36,50 Euro und 37 Euro gehandelt. Kursabweichungen davon finden im Tageshandel derzeit überwiegend unterhalb dieses Niveaus statt. Ein Marktbeobachter stellte fest, dass die MLM System AG sich derzeit wohl in einer Art strategischen Findungsphase befinde. Danach sei durchaus wieder mit einem höheren Wachstum zu rechnen. Andere Beobachter gaben hingegen dem vollständigen Verzicht auf Anleihen eine Mitschuld an der derzeitigen Situation bei MLM. Sie forderten den Vorstand auf, die Stagnationsphase im Interesse der Aktionäre schnellstens zu überwinden.
Berlin. Schwere Vorwürfe gegen Casino Group. Wie eben bekannt wurde, erheben Branchenkenner schwere Vorwürfe gegen den Vorstandsvorsitzenden der Casino Group. Sky habe gegen geltendes Recht verstoßen und seine AG in einem Podcast des öffentlich-rechtlichen Projekts Marktinsight beworben. In einer Erklärung der Vereinigung Ökologische Destillierbetriebe gegen Schleichwerbung heißt es weiterhin, dies sei nicht das erste Mal, dass eine AG namentlich in einem Podcast erwähnt wurde. Die Vereinigung kündigte rechtliche Schritte an. Es könne nicht sein, dass eine Spielsucht unterstützende AG kostenlose Werbung bekomme, erklärte der Sprecher der Vereinigung. Man solle sich doch lieber weiterhin auf neutrale Berichterstattung über Vorzeigeunternehmen der Lebensmittelindustrie konzentrieren.
Luftikus AG mit guten Zahlen und hochprofessionellem Auftritt. Die AG beweist ein besonderes Gespür für die Interessen ihrer Aktionäre. So präsentierte CEO Jumbo 13 gestern die derzeit wohl detaillierteste Bilanz eines Unternehmens am Markt. Neben der inzwischen zum Standard bei allen Unternehmen gewordenen Präsentation der Buchwert, FP und Kurszuwächse lieferte die Luftikus AG auch Informationen zur Strategie, zur Depotzusammensetzung und bot Einblicke in bilanztechnische Feinheiten. Dies ist absolut bemerkenswert, gerade für eine vergleichsweise so junge AG und setzt ein Ausrufezeichen unter allen anderen bilanzierenden Unternehmen am Markt.
Schwache AG-Zahlen sorgen für Unruhe. Der starke Aufwärtstrend bei der Anzahl der AGs am Markt scheint vorerst gestoppt. Zuletzt stieg die Anzahl der AGs in kurzer Zeit von 300 auf fast 600 AGs. Seit einigen Tagen überwiegen jedoch die Liquidationen. Die Anzahl der Neuankömmlinge auf dem Börsenparkett kann den Abgang der liquidierten AGs nicht mehr kompensieren. Die Folge ist eine fallende AG-Zahl, die nun bei knapp 560 AGs steht. Weiteres zu den Hintergründen finden sich in J.R. Ewings Artikel Im Herbst fallen nicht nur die Blätter. Auf Marktinside.
Spannend wie selten. Sehr schwierig. Hervorragende Kandidaten. Einige zweite Wahlgänge. Und am Ende gewinnt nur der Beste. Wir sprechen natürlich von den Quartalspreisen.
Die Ergebnisse der Preisverleihung der Quartalspreise können wir euch heute leider noch nicht präsentieren, aber wir können euch einige spannende Hintergründe aus der Abstimmung der Jury liefern. Da gab es durchaus diesmal einige spannende Kategorien, wo sich eigentlich im ersten Wahlgang noch nicht zeigen konnte, wer denn am Ende der Beste ist und diesen Preis gewinnt. Bestes Beispiel dafür die Kategorie Bestes Management. Da war nach dem ersten Wahlgang die Bewertung fast gleich verteilt. Von den 7 Nominierten gingen ganze 5 in den zweiten Wahlgang. Auch traditionell sehr spannend ist die Kategorie Bestes Wachstum. Da tun wir uns jedes Mal schwer, in der ersten Runde gleich ein Ergebnis zu finden. Und von den 6 Kandidaten, die wir haben, sind ganze 4 noch in die Runde 2 gekommen, da wir da kein klares Ergebnis erzielen konnten. Die Kategorie ist traditionell sehr schwierig zu entscheiden, da auch juryintern so die Entscheidung zwischen qualitativem und quantitativem Wachstum extrem schwer fällt. So geben halt die einen eher einer hohen Wachstumsrate den Vorzug und die anderen, die schauen dann halt eher so auf die AG-Größe. Und bei allen bisherigen Preisverleihungen wurden immer mehrere Wahlgänge bei dem Bestwachstum benötigt, so auch dieses Mal.
Etwas anders war es bei der Kategorie Beste PR-Arbeit. Alles lief sehr früh auf eine Stichwahl zwischen 2 AGs hinaus, welche mit nur einer Stimme Vorsprung knapp entschieden werden konnte. Ganz im Gegensatz dazu gab es bei der besten Indexleistung ein sehr schnelles Ergebnis. Die Hälfte der Stimmen entfiel auf einen Index, damit war die Wahl sehr schnell entschieden. Ja, und zum Schluss noch bei den besten Newcomer. Da gab es eigentlich auch keine Unklarheiten. Es gab eine überwältigende Mehrheit für den Preisträger. Und ja, damit wären wir bei allen Kategorien durch. KM, was gibt's dazu noch zu sagen?
Ja, trotz allem, dass wir uns die Wahl so schwer gefallen ist, war kein dritter Wahlgang nötig, was ich nach der ersten Runde gar nicht erwartet hätte. Es waren alle Preisträger gefunden. Und jetzt laufen die Vorbereitungen für die Preisverleihung. Wir schreiben fleißig an den Laudationen und hoffen, dass euch die Preisverleihung auch gefallen wird.
Genau.
So, damit sind wir auch wieder am Ende dieses Podcasts und bedanken uns bei den treuen Hörern, die bis jetzt durchgehalten haben und sagen Tschüss und auf Wiedersehen.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Und an alle Zweifler unter euch, wir haben natürlich die Quartalspreise von Öko geklaut. Er und nur er und er allein, er hatte die Idee. Öko, was sagst du denn dazu, dass wir das jetzt hier so öffentlich zugeben?
Na, ich weiß nicht, was ich da als letzte Worte sagen soll. Mensch, mir fällt nichts Anständiges ein. Ich will ja nicht nur dummes Zeug labern, Mensch.
Marked Inside. From Inside the Market. Visit www.markedinside.de for more information.